unsere Meldestelle gibt es seit Februar, März 2022. Also Monitoring und sowas machen wir seit Juni 2022. Das heißt also natürlich, dass unsere Aussagen oder die Bewertung der Entwicklung natürlich immer noch begrenzt ist. Ne? Da braucht man natürlich einen längeren Zeitraum. Das ist das eine. Das andere ist, dass man aber trotzdem sagen kann oder man sagen muss, dass wir vor allem die Zäsur des 7. Oktobers halt feststellen. Ne? Also dass wir merken, es gibt ein Vor und ein Nach dem 7. Oktober 2023, also ein Vor und ein Nach des Terrorangriffs auf Israel. Vielleicht erstmal zu der Phase vor dem 7. Oktober 2023. Da war zum Beispiel markant das sogenannte verschwörungsideologische Milieu, also diese ganzen Demonstrationen, diese Montagsdemonstrationen, Montagsspaziergänge. Das ist etwas gewesen, was so eine Kontinuität noch war, teilweise aus der Pandemiezeit, also der Corona-Pandemiezeit. Das sind so die zwei großen Themen eigentlich, Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. Das sind sozusagen das, was wir bei RIAS Gelegenheitsstrukturen nennen. Das sind sozusagen Ereignisse, die dann dazu führen, dass Antisemitismus gehäuft auftritt. Und da war die Corona-Pandemie natürlich ein großes Ereignis. Das konnte man auch noch im Jahr 2022 und 2023 feststellen. Da haben wir vor allem zwei Erscheinungsformen massiv festgestellt. Oder erstmal vielleicht noch ein Wort zu den Erscheinungsformen. Erscheinungsformen. Das heißt natürlich nicht, dass ein Vorfall nur eine Erscheinungsform hat in der Regel oder sehr oft haben antisemitische Vorfälle mehrere Erscheinungsformen. Also mehrere Erscheinungsformen treten oft gehäuft oder verklammert miteinander auf. Ne? Und das Beispiel ist zum Beispiel jetzt bei dem verschwörungsideologischen Milieu, dass man sehr oft die Verklammerung hat von dem modernen Antisemitismus und einem Post-Shoah-Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus ist so der klassische Antisemitismus, also sprich so die Behauptung einer jüdischen Allmacht, ne, einer jüdischen Weltverschwörung oder die Juden würden hinter den Banken stecken und diese ganzen Dinge und würden damit die Politik kontrollieren, also diese klassische antisemitische Erzählung. Und der Post-Shoah-Antisemitismus ist im Grunde eigentlich der Angriff auf die Erinnerung an die Shoah oder auch die Leugnung der Shoah oder eben auch eine antisemitische Verherrlichung des Nationalsozialismus. Ne. Und in diesen Bereichen des verschwörungsideologischen Milieus haben wir das sehr oft festgestellt, dass diese Erscheinungsformen auftreten. Das ist das eine. Ansonsten muss ich sagen, in der Zeit vor dem 7. Oktober war natürlich das Lagebild oder das Auftreten von Antisemitismus teilweise sehr diffus oder auch sehr vielfältig, also in verschiedensten Bereichen. Ne? Also ein Beispiel ist auch jetzt, dass zum Beispiel Gedenkstätten, Gedenkorte sehr häufig natürlich Ziel waren von Antisemitismus, also gerade in Form von gezielten Sachbeschädigungen hatten wir das zum Beispiel in 2023 in 15 Fällen. Was sehr viel ist, eine starke Steigerung ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch sehr viel das beobachten, was wir ein antisemitisches Othering nennen. Ein antisemitisches Othering beschreibt unter anderem, dass eben Jüdinnen und Juden als fremd markiert werden oder dass eben sozusagen andere Personen fremd markiert werden, indem sie als jüdisch behauptet werden. Das gehört sozusagen zum antisemitischen Othering. Dazu gehört zum Beispiel auch eben, dass das Wort Jude als Schimpfwort dient. Ne? Also man kennt das zum Beispiel vom Schulhof, ne? Dass Schülerinnen und Schüler das Wort Jude als Abwertung benutzen. Oder vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel jetzt am 5. Oktober beim Fußballspiel HFC gegen Jena haben Teile der HFC-Fans eben im Stadion und auch außerhalb des Stadions Juden Jena skandiert, um halt die Fans von Jena halt sozusagen abzuqualifizieren und Jena-Fans wurden auch als Judenschweine, nein, das ist immer in Anführungszeichen, bezeichnet. Das sind so vielleicht Beispiele für die Sachen vor dem 7. Oktober. Vielleicht noch zwei Worte dazu. Wir erfassen natürlich auch den politisch-weltanschaulichen Hintergrund, also den Tathintergrund, aus welchem Kontext er kommt. Da muss ich sagen, dass natürlich bei circa zwei Dritteln der Vorfälle, dass wir nicht zuordnen können. Also fehlen uns einfach die Informationen, dass wir nicht sagen können, was ist der Tathintergrund. Ne? Also ist es jetzt rechtsextrem oder ist es aus dem linken Milieu oder ist es aus der politischen Mitte. Das ist halt ein schwieriges Feld. Aber bei den Vorfällen, die wir erfassen konnten im politischen Tathintergrund, das sind im letzten Jahr 64 gewesen, da waren zwei Drittel der Vorfälle, haben zum Rechtsextremen oder zum verschwörungsideologischen Milieu gehört. Ne? Das ist schon eine recht deutliche Aussage. Natürlich muss man immer sagen, es gibt auch ein großes Dunkelfeld. Ne? Also es gibt natürlich Bereiche, in die wir auch schwer reinschauen können. Das sind zum einen zum Beispiel auch das Fußballmilieu durchaus. Ne? Das ist dann auch schwierig teilweise. Das ist dann auch geografisch gesehen der ländliche Raum, wo es schwierig ist, wo wir einfach noch bekannter werden müssen. Ne? Da fehlen auch einfach Akteure, die uns Vorfälle melden. Und natürlich auch, muss man sagen, es gibt natürlich auch, was man feststellen muss, durchaus Bereich von Migrantinnen und Migranten, also ne, oder Muslimen gibt es natürlich auch, was weiß man ja aus der Antisemitismusforschung, dass da auch verstärkt Antisemitismus auftritt. Aber dass wir dann teilweise in diese Lebenswelten, ich nenne es mal so, in diese Lebenswelten teilweise auch natürlich nicht so reinschauen können, dass dann natürlich nicht so feststellen können, was da an Antisemitismus artikuliert wird. Das ist einfach auch eine Frage von der Netzwerkarbeit und so weiter. Vielleicht noch ein Wort zur Phase vor dem 7. Oktober zu den Tatorten. Da muss man einfach sagen, Antisemitismus tritt in allen Lebensbereichen auf, ne? Vor allem natürlich im öffentlichen Raum, auf der Straße natürlich ganz massiv, aber eben auch zum Beispiel im Wohnumfeld von Jüdinnen und Juden, also sprich, ne, hat einen großen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden von Jüdinnen und Juden. aber ich nannte es schon Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen, also wirklich, wie gesagt, überall massiv, natürlich im öffentlichen Raum, öffentlicher Nahverkehr. Da erleben natürlich gerade Menschen, die davon betroffen sind, häufig Antisemitismus.
Das alles zu euren Erhebungen, Erkenntnissen vor dem 7. Oktober 2023. Und du sagtest, das war schon einfach das eine Unterteilung. Es gibt quasi Antisemitismus vor dem 7. Oktober und dann danach. Da hat es eine krasse Veränderung gegeben. Inwiefern denn?
Wir haben natürlich nach dem 7. Oktober oder nach dem Terrorangriff der Hamas und ihre Unterstützer auf Israel und dann noch durch die Folgeereignisse, die globalen Folgeereignisse, haben auch wir in Sachsen-Anhalt einen massiven Anstieg von Antisemitismus beobachten können. Sicherlich nicht ganz so massiv wie vielleicht in anderen Bundesländern oder jetzt in den Großstädten wie Berlin oder sowas, aber auch hier ist es massiv angestiegen, um eine Zahl zu nennen. Rein rechnerisch haben wir im Jahr 2023 9 Vorfälle pro Monat festgestellt. Aber im Oktober und im November waren es 42. Also ne, kann man schon sehen, ein massiver Anstieg. Vor allem bei den Erscheinungsformen neben dem antisemitischen Othering, das ist sehr stark angestiegen, ist vor allem der israelbezogene Antisemitismus angestiegen. Um nochmal eine Zahl zu nennen, von den 54 Vorfällen, die die Erscheinungsform israelbezogener Antisemitismus zeigten, waren 43 nach dem 7. Oktober. Oder auch noch eine andere Zahl zu nennen, die es vielleicht noch drastischer macht. Wir haben im Jahr 2023 178 Vorfälle erfasst insgesamt und davon waren fast 54% nach dem 7. Oktober. Also sprich im letzten Quartal, über die Hälfte der Jahresvorfälle waren im letzten Quartal. Das ist natürlich eine deutliche Aussage. Was da vor allem noch auffallend ist auch, dass sich auch gerade jetzt im laufenden Jahr ein Milieu etabliert hat in Sachsen-Anhalt, nämlich das, was wir den anti-israelischen oder den israelfeindlichen Aktivismus nennen, der oft auch verklammert ist oder eine Nähe hat auch zu einem linken anti-imperialistischen Milieu. Also sprich, wir erwarten für das laufende Jahr sicherlich da eine Verschiebung, was den politischen, weltanschaulichen Tathintergrund anbelangt. Da wird es einfach eine Verschiebung geben, dass diese Gruppen, weil die jetzt sozusagen sich mehr strukturiert haben und dann jetzt sozusagen mehr auffallen und ja sehr viel Antisemitismus verbreiten, also kann ich auch eine Gruppe nennen, also Students for Palestine Halle ist eine Gruppe, die hier in Halle zum Beispiel Demonstrationen durchführt und auf diesen Demonstrationen kam es zu massiven Artikulationen von Antisemitismus, also wir haben da wirklich mehrfache Vorfälle dokumentiert, also das ist auch ein großes Problem, genau.
Ja, danke vielleicht an der Stelle erstmal für die ganzen Zahlen und Eindrücke. Wir haben jetzt vor allem also über genau Zahlen gesprochen und auch so ein bisschen hast du anklingen lassen, die Milieus, aus denen Täter kommen, sowohl quasi Ideen, ideologisch als auch genau, also genau, wir haben auf die Täterinnen und Täter geguckt. Ich würde gerne euren Jahresbericht zitieren, beziehungsweise genau im Vorwort des Jahresberichts 2023 von Rias David Esther Shapira zitiert, nämlich der 7. Oktober war kein Terroranschlag, er war der Beginn eines neuen globalen antisemitischen Krieges, in dem alle Jüdinnen und Juden sich angegriffen fühlen, weil alle angegriffen werden. Zitat Ende. Das zeigt eine neue Dimension auf für die Leute, die betroffen sind von all dem, worüber wir gerade sprechen. Ihr als Beratungsstelle OFEC, ihr nehmt den Bedarf an Unterstützung wahr und fangt den irgendwie ab oder geht damit irgendwie um. Elli ist hier im Studio auch zu Gast. Wie macht ihr das denn?
Also zunächst entstand OFEC ja als Fachberatungsstelle für antisemitische Gewalt und Diskriminierung aus dem Grund, dass es diesen Bedarf schon gab, also auch schon viel früher als den 7. Oktober gab es diesen Bedarf in den jüdischen Communities. Dieser wurde aber übersehen. Und das heißt, auch vor dem 7. Oktober, wie mein Kollege schon sagte, gab es Antisemitismus in Deutschland und zwar in allen Lebensbereichen. Auch vor dem 7. Oktober mussten Synagogen geschützt werden. Genau, und seit dem 7. Oktober, wie du gerade sagtest, ist die Dimension einfach eine völlig andere. Wir reden von einer Zäsur für Jüdinnen und Juden weltweit. Das Sicherheitsempfinden von Jüdinnen und Juden ist massiv verletzt sozusagen durch alles, was gerade passiert, durch Demonstrationen, auf denen Intifada gerufen wird und so weiter und so fort, durch Markierungen im nahen Wohnumfeld und so weiter. Es gibt wenig Solidarität und Verständnis in der deutschen Gesellschaft oder insgesamt in der Gesellschaft. Und dadurch haben Jüdinnen und Juden auch wenig Raum zu trauern, um zu verarbeiten, um mit Traumata und Retraumatisierung wieder zurechtzukommen. Das geht einfach nicht ohne Solidarität aus der Gesellschaft. Genau, und wir nehmen auch eine zunehmend bedrohliche Lage. Unsere Statistiken sind jetzt auch rausgekommen und umfassen den Zeitraum von 7. Oktober 23 bis Ende September dieses Jahres. Und wir stellen auch fest, vor allem in den Bereichen Internet, Bildungsbereich und in der Öffentlichkeit und wie ich schon gesagt habe, im persönlichen Nahbereich gibt es sehr viele Vorfälle. Es gibt auch dementsprechend sehr viel Bedarf an Beratung. Und vielleicht nochmal zum Verdeutlichen, in diesem Zeitraum von 7. Oktober 23 bis Ende September haben wir bundesweit 1858 Beratungsanfragen gehabt. Zum Vergleich, in den etwas über 6 Jahre Bestehen von OFEC gab es insgesamt 1240 Anfragen. Also das ist ein massiver Anstieg an Beratungsanfragen. Und man muss auch dazu sagen, diese Zahlen beziehen sich auf die Beratungsanfragen. Es bleibt natürlich nicht dabei. Auf eine Beratungsanfrage folgt in der Regel auch ein Erstgespräch und dann diverse Folgegespräche. Und wir haben auch als BeraterInnen festgestellt, dass die Anfragen eine ganz, ganz andere Dimension Qualität haben als früher. Also es dreht sich sehr viel um Sicherheit und wir kriegen auch mit, dass viel mehr Jüdinnen und Juden sich auch aus der Öffentlichkeit immer mehr zurückziehen, ihre Identität umso mehr verbergen. Und genau, das ist ja ganz tragisch, dass es so weit kommen muss. Und dementsprechend dauert die Feierarbeit länger als sonst sozusagen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir verweisen aber auch intern an unser psychologisches Team und an unsere Anwälte sozusagen, die eine kostenlose Erstberatung anbieten. Und genau, also umfassend lässt sich sagen, der Bedarf an Unterstützung ist höher denn je. Und vielleicht auch noch ergänzend dazu, wir haben auch unser Angebot erheblich erweitert direkt nach dem 7. Oktober. Das heißt, wir hatten verlängerte Hotline-Zeiten. Wir haben auch verstärkt psychologischen Support angeboten. Wir hatten Safer Spaces für die jüdischen Communities. Genau, und genaue Zahlen kann man in der Statistik nochmal sehen, weil das wirklich echt viel war. Und genau, vielleicht nochmal abschließend zu Sachsen-Anhalt. Hier waren es in diesem Zeitraum, also von Oktober 23 bis September 24, 81 Beratungsanfragen. Und das ist auch sehr viel mehr als in den letzten Jahren. Man muss dazu sagen, klar, die Beratungsstelle ist noch im Aufbau. Und dieser wurde schon durch den 7. Oktober gewisserweise ausgebremst, weil wir natürlich Netzwerkarbeit und alles weitere zurückstecken mussten, für die Ratsuchenden da sein mussten. Aber es ist trotzdem um ein höheres angestiegen. Und genau, das ist spürbar, nicht nur in Sachsen-Anhalt, genau, sondern bundesweit.
Ja, wir führen dieses Interview wenige Tage nach dem ersten Jahrestag des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 und dieses Gespräch findet unmittelbar auch nach dem Tag statt, an dem sich das Attentat in Halle und Wiedersdorf zum 5. Mal jährt. Wenn wir uns an die Zeit nach dem Attentat 2019 zurückerinnern, wie würdest du denn sagen, fielen damals die Reaktionen seitens der Betroffenen aus und wie oder wodurch wurden damals Jüdinnen und Juden denn unterstützt und begleitet? Also du hast jetzt von mangelnder Solidarität nach dem 7. Oktober gesprochen. Was konnte man denn im Nachgang zum 9. Oktober 2019 feststellen?
Es ist schwierig, für die Betroffenen zu sprechen bezüglich ihrer Reaktion. Zum einen, weil sie auch sehr individuell ausfallen. Zum anderen, weil sie auch teilweise zeitversetzt passiert sind. Und allgemein lässt sich vielleicht auch sagen, dass auch der 9. Oktober eine Zäsur für die Überlebenden von Halle und Wiedersdorf darstellt, genauso aber auch für deren Angehörige und für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, denn es war eine klare Vernichtungsbotschaft an alle Jüdinnen und Juden und auch nach dem Attentat 2019 in Halle blieben die Betroffenen mit ihren Emotionen und ihren Bedarfen in der deutschen Gesellschaft weitestgehend isoliert. Viele leiden noch bis heute unter den Folgen und kämpfen beispielsweise um Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Und auch hier teilen Betroffene ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher sozusagen. Viele erlebten auch einen Bruch im Sinne von, sie brachen ihr Studium ab zum Beispiel oder kündigten ihren Jobs und versuchen sich bis heute noch teilweise zurück in ihr altes Leben zu kämpfen. Unterstützung und Begleitung gab es vor allem von der mobilen Opferberatungsstelle und von OFEC. Wir reden jetzt hier von psychosozialer Begleitung, Vermittlung, von therapeutischer Unterstützung und juristischen Support und auch die finanzielle Ermöglichung, überhaupt als NebenklägerInnen an dem Prozess teilnehmen zu können. Es entstanden auch viele Initiativen im Nachgang. Also ich denke da zum Beispiel an dem Festival of Resilience, aber auch in Halle gibt es viele Initiativen, die danach entstanden sind und die auch Räume geben für Betroffene, genau, sich sicher austauschen zu können. Und weitere Unterstützung gab es auch in der Form Vorbereitung vor den Prozesstagen und auch eine gemeinsame Nachbereitung danach, das darf man auch nicht vergessen. Was wirklich hilft und stützt, ist letztlich das Aufgehobensein in einer Community, die die Traumata versteht und mitträgt und andererseits natürlich die Solidarität in der Gesellschaft, was wir leider viel zu oft bei antisemitischen Vorfällen und Angriffen von Betroffenen aber hören, ist, dass die Solidarität, Verständnis und Einordnung eher ausbleiben. Mhm.
Du hast es gerade angesprochen, dass Betroffene von dem Anschlag in Halle auch da eben in davor und nach Halle einteilen und mit dem Titel Nach Halle wurde auch ein Magazin veröffentlicht, also Jalta Position zur jüdischen Gegenwart, gibt es schon mehrere Ausgaben und nach Halle gab es eben eins, was nach Halle benannt wurde und das sind ganz unterschiedliche Akteure, die da schreiben und die ihren Blick auf den 9. Oktober und dann aber auch den Nachgang sozusagen formulieren. Und unter anderem habe ich da gelesen von einer Kollegin von euch, die zu einem Austausch unter Eltern von jüdischen Kindern oder Jüdinnen und Juden, die Kinder in Schulen in Deutschland haben, in Herbstferien nach dem 9. Oktober angeboten haben. Und da ist halt eben zu lesen. Und ich habe das jetzt anlässlich des Jahrestags in Halle, gab es auch in anderen Sendern viele Diskussionsrunden und so weiter. Und da wurde das auch nochmal neu erzählt. Und das trifft wohl auch jetzt aktuell zu, nämlich dass Antisemitismus, antisemitische Äußerungen in Schulen, in deutschen Schulen extrem wenig und schlecht begleitet werden, wahrgenommen werden, dass es teilweise sogar eine Umkehrung gibt. Zumindest hat das im Nachgang zum 9. Oktober in diesem Gespräch eine Mutter berichtet, dass ihr Kind sozusagen den 9. Oktober in der Schule angesprochen hat und dann die Lehrerin, der Lehrer das Gespräch zu den Eltern gesucht hat, aber um zu sagen, dass dieses Kind eigentlich die anderen Kinder damit überfordert. Ich fand es richtig krass und erschreckend, das zu lesen und dachte, ich nehme jetzt dieses Interview zum Anlass, euch nochmal zu fragen, dich, die in der Beratung vor allem aktiv ist, wie es denn in Sachsen-Anhalt in Sachen Antisemitismus, Antisemitismusprävention vor allem auch aussieht. Also was hat sich da seit dem 9. Oktober, aber jetzt auch nochmal im letzten Jahr getan?
Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis, denn am 29. Oktober wird eine neue Studie des Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung vorgestellt in Sachsen-Anhalt. Und diese Studie beschäftigt sich genau damit mit Antisemitismus im Kontext Schule. Und das ist auch die, meines Wissens auch sogar die erste Studie, die auch in Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde und die jetzt erscheinen wird. Genau. Ich muss sagen, viel geändert hat sich's nicht. Wir kriegen das durch unsere Beratung mit. Antisemitismus gibt es weiterhin an Schulen in Sachsen-Anhalt und Lehrkräfte und auch Schulleitungen sind sichtlich damit überfordert. Also es ist ein strukturelles Problem, das beginnt auch schon in der Ausbildung, also auch während des Studiums, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Also weder Antisemitismus noch, wie ich damit umgehen kann im Unterricht oder in einer Schule. Es gibt tatsächlich einen, ich glaube, es nennt sich Notfallordner. Das gibt es an Schulen in Sachsen-Anhalt. Wir haben schon von vielen Lehrkräften gehört, dass das nicht komplett bekannt ist, dass es das gibt. Aber dort ist tatsächlich aufgelistet, wie man sich verhalten kann in bestimmten Situationen. Inwieweit das genutzt wird, dazu kann ich nicht sagen. Aber tatsächlich ist es häufig so, dass wir erfahren, Antisemitismus wird bagatellisiert. Es heißt dann, das sind doch Jugendliche, sie meinen das nicht so. Ja, aber wir wissen auch nicht so gemeint, es hat massive Wirkung auf Betroffene. Und also es wird bagatellisiert oder auf anderen Gruppen ausgelagert. Es wird gesagt, das sind vornehmlich muslimischen SchülerInnen und da muss man sich nicht mehr weiter mit beschäftigen, weil sie bringen es ja quasi mit und wir haben nichts damit zu tun. Also sich irgendwie reflexiv mit Antisemitismus zu beschäftigen und mit der eigenen Biografie ist überhaupt nicht vorhanden an deutschen Schulen. Und was auch auffällt, ist, man fokussiert sich immer auf den Täter, auf die Täterin, aber man denkt teilweise gar nicht mit, dass Betroffene überhaupt da sein könnten. Also sie werden komplett übersehen, ihre Bedarfe werden somit überhaupt nicht wahrgenommen. Und genau, es ist auch häufig so, dass letztlich auch nichts unternommen wird, weil die Schulen nicht möchten, dass ihr Image irgendwie dann schlecht dasteht. Und das hat für betroffene SchülerInnen, für ihre Eltern und auch für Lehrkräfte, die ja auch genauso davon betroffen sein können, also dieses Unterlassens hat eine massive Wirkung.
In Anbetracht der Zeit werde ich jetzt nur noch eine Frage stellen, nämlich wenn wir in die Zukunft blicken, was muss sich ändern? Also eigentlich alle, die man so einlädt zum Interview, die emanzipatorische Arbeit leisten im weitesten Sinne, die sagen, naja, es muss sich dahin entwickeln, dass wir eigentlich überflüssig sind. Mich würde interessieren, was würde das denn konkret bedeuten?
Also es ist ganz wichtig, dass man die Professionalisierung der Arbeit gegen Antisemitismus auf jeden Fall stärkt. Das bedeutet nicht nur im Schulbereich, sondern auch in allen Lebensbereichen, in der Schule, in Hochschulen und so weiter. Dafür bieten wir auch Fachberatung an, tatsächlich also institutionelle Fachberatung sozusagen, auch verstärkt momentan an Hochschulen und sogar im Kulturbereich, also an Museen und Gedenkstätten und genau wirken zum Beispiel auch an die Erarbeitung von Notfallkonzepten, an Sicherheitskonzepten. Wir reden darüber, wie man damit umgehen kann, also mit Antisemitismus. Und das ist ganz wichtig, dass solche Angebote da sind und genau, dass man erst gar nicht irgendwie in dieser Lage kommt zu sagen, ich weiß gar nicht, wie ich agieren soll und mache dann einfach nichts oder bagatellisiere das einfach. Genau, also das zum einen vielleicht und wie man die eigene Solidarität zeigen kann, ist, indem man einfach da ist, indem man jüdische Bekannte, Freunde und so weiter nicht vielleicht unbedingt die Frage stellt, hey, wie geht es dir? Diese Frage ist wirklich sehr schwierig, aber einfach da sein, brauchst du was, kann ich was tun gerade und somit die Solidarität zeigen.
Ich hätte noch eine Ergänzung, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine persönliche Note. Und zwar denke ich, ist auch ganz konkret wichtig, nochmal zu verstehen, das ist natürlich so ein bisschen die analytische Seite, ne? Aber zu verstehen, was sind denn eigentlich die sozialen Hintergründe dessen, dass wie Menschen auch Antisemiten werden. Ne? Also wirklich diese konkrete soziale Frage, also nach den sozialen Verhältnissen, nach den Sozialisationsverhältnissen, wie werden Menschen Antisemiten? Das ist erstmal eine banale Frage, die klingt erstmal sehr abstrakt, aber ich glaube, es wäre wichtig, eben auch nicht nur von der Wissenschaft, sondern gerade auch von Politik und Gesellschaft eben mehr darauf zu schauen, in welchen sozialen Milieus, was hat das mit Erziehung zu tun, was hat das mit auch zum Beispiel sozialer Depression, mit Armut zu tun und all diesen Dingen, dass man darauf schaut, wie entsteht das, weil da kann man sozusagen dann auch als Gesellschaft, als Politik vielleicht auch dann zumindest vielleicht Stellschrauben verändern, zu sagen, wir gucken irgendwie vielleicht auf bestimmte Milieus und stellen fest, vielleicht Erziehungsverhältnisse oder Armut oder das kann man nicht monokausal erklären, aber es gibt Faktoren einfach dafür und die muss man einfach besser verstehen. Das ist, glaube ich, so mein Punkt noch, den ich ganz stark machen würde.